Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Ein guter Freund von mir sagte, wird vermutlich nicht günstig, aber man fährt ja nur einmal im Leben zum CL-Finale nach Wembley. Und damit herzlich willkommen zur 84. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat-Podcast von schwarzgelb.de über Borussia Dortmund. Tut mir leid, Patrick, du hattest Unrecht. Wir fahren zweimal nach Wembley. Herzlich willkommen, liebe Champions-League-Finalistinnen und Finalisten, Borussia Dortmund zieht ein ins Champions-League-Finale in Wembley zum zweiten Mal nach 2013. Nachdem es wie 1997 bereits im Halbfinale den Gegner mit 1:0 und 0:1 besiegt hat. Damals waren die Torschützen René Tretschok und Lars Ricken, diesmal Niklas Füllkrug in Dortmund und Mats Hummels in Paris. Und darüber wollen wir reden, genauso wie so ein bisschen über die Vorschau. Das werden wir ausführlicher sicherlich nochmal machen, wir haben ja jetzt noch 3 Wochen Zeit. Aber wir gucken mal ein bisschen nach vorne und vor allen Dingen jetzt erstmal zurück. Ich mache das nicht alleine und meine Stimme kann auch ganz gut Unterstützung gebrauchen, wie ihr hört. Deshalb habe ich wie immer 2 Helferleinen und Helferinnen und natürlich, Helferinnen, das klingt so, als sei ich hier der Main Act und ihr würdet nur unterstützen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich habe 2 wundervolle Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei mir. Hallo Nina.
Ja, kalt erwischt. Hallo Jan.
Und hallo Yannick.
Moin Moin.
So, dann lasst uns doch mal drüber sprechen, über den BVB im Champions League Finale. Ich stelle einfach mal die ganz offene Frage. Wie geht's euch so damit und überhaupt?
Also ich war heute echt den ganzen Tag wie auf Wolken, bin ich durch den Arbeitsalltag geschwebt. Also ich habe wirklich einen ganz euphorischen Tag erlebt. Nachdem ich gestern, dazu kommen wir aber gleich sicher noch, nachdem ich gestern es erst noch gar nicht realisieren konnte.
Also ich hatte gestern einen erschreckend ruhigen Tag. Ich war nicht nervös und nichts. Und dafür bin ich heute immer noch so ein bisschen in einem Zustand, dass ich Flashbacks kriege. Also ich kann mich nicht wirklich strukturiert an das Spiel erinnern, sondern mir fallen immer wieder einzelne Sachen ein und ich habe es noch nicht ganz verarbeitet, definitiv nicht.
Da hast du ja zum Glück jetzt auch noch 2 bis 3 Wochen Zeit für, um dich dann voll vorzubereiten auf den nächsten Schritt auf dieser Leiter und dann das letzte Saisonspiel, das dank gestern tatsächlich 2 Wochen nach hinten gerutscht ist. Sonst wäre das nämlich schon gegen Darmstadt gewesen. So dürfen wir noch gegen, und hier den Gegner müsst ihr euch dann nachher beim Anhören einsetzen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht fest, gegen wen der BVB spielt, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Mein Tag hat aus Schlafen bestanden in erster Linie. Ich war nämlich mit dem Bus der BVB-Fan- und Förderabteilung in Paris gestern und irgendwann heute Morgen so gegen 9:30, 10:00 zu Hause und habe mich dann erstmal wieder ins Bett gelegt und langsam tröpfelt es auch bei mir so rein. Ich habe aber gestern Abend auf der Rückfahrt schon sehr viele Social-Media-Inhalte konsumiert. Ich glaube, Prime hat das ganz gut gemacht. Die haben sehr viele kleine Ausschnitte aus der Berichterstattung direkt bei Instagram gepostet. Und so konnte ich mir tatsächlich im Blog nach dem Spiel schon das Tor angucken, was ich halt im Blog nur so gesehen habe, weil wir uns die ganze Zeit gefragt hatten nach einem der geilsten, längsten, verrücktesten Torjubel, die ich je erleben durfte, haben wir uns alle angeguckt, wer das Tor gemacht und dann im gleichen Moment auch gesagt, ist auch eigentlich egal, Hauptsache wir führen hier und dann konnten wir uns das Tor nach dem Spiel im Blog sogar schon angucken. Vielen Dank an der Stelle an Prime, die glaube ich auch bildqualitätsmäßig und so einen relativ guten Job machen bei der Champions League Übertragung im Gegensatz zu The Zone. Ja, und der gestrige Tag, soll ich direkt erzählen oder wollt ihr Fragen dazu stellen?
Fang an und dann kommen die Fragen. Ja.
Genau, erzähl erstmal von deinen Eindrücken. Du hast es gerade schon angedeutet. der längste Torjubel, den du selbst vielleicht erlebt hast. Beschreib doch einfach mal vielleicht so von vor dem Spiel, durch das Spiel bis zum Schluss einfach mal einmal durchweg deine Erfahrung und dann können wir ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht einhaken.
Ach, es war, man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt nicht so selten auswärts gefahren bisher und auch international nicht und da ist Paris natürlich relativ dankbar, weil du halt reisemäßig kannst es mit dem Auto machen, du kannst mit dem Bus hinfahren, wie auch immer. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es Barcelona gewesen wäre zum Beispiel. Dementsprechend ging es dann für mich um kurz nach 5 zu Hause los, um nach Dortmund zu fahren, um dann da in den Bus zu steigen, sodass wir um, lass mich nicht lügen, etwa 15 Uhr waren wir dann in Paris nach Abfahrt 6.30 Uhr am Westfalenstadion, sind direkt auf den Busparkplatz am Stadion gefahren, der auch direkt am Gästeeingang gelegen ist. Das möchte ich kurz lobend erwähnen. Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht. Beim PSG, die haben halt irgendwie so ein, da ist direkt neben dem Prinzenpark, ich habe kurz überlegt, ob ich es französisch ausspreche, aber ich hatte diesen Namen nur gebutschert, also sage ich einfach Prinzenpark, ist so ein Olympiasportstützpunkt und dann machen die immer die Tennisplätze quasi zum Gästeparkplatz, wenn da ein Spiel ist und da ist dann auch der Eingang. Das war ganz entspannt, ehrlicherweise. Da hatte ich mit mehr Polizeiaufgebot und mit mehr Stress gerechnet, insbesondere da PSG ja, wie wir inzwischen auch alle aus den Medien erfahren durften, wie üblich, ehrlicherweise, in dieser Champions-League-Saison durch einen Brief der Polizei aus Paris dafür gesorgt hat, dass sie nicht das komplette Gästekontingent herausrücken müssen, wollen, dürfen, wie auch immer. Die UEFA schreibt eigentlich 5% vor und deckelt diese Gästekarten auch auf 70 Euro. Das ist immer noch ein verdammt frecher Preis, ist, finde ich, aber besser als die Preise, die man so im normalen Verkauf bei Paris oder auch bei Madrid zum Beispiel bezahlen würde. Da ist man dann gerne mal im mittleren dreistelligen Bereich. Und damit PSG nicht so viele davon verkaufen muss, lassen sie sich gerne ein möglicherweise Gefälligkeitsschreiben von der Polizei aus Paris ausstellen, dass das Spiel ja zu riskant sei, um so viele Gästefans aufnehmen zu dürfen. Und dementsprechend gab es vom PSG weniger als die 5% vorgeschriebenen Tickets, was natürlich sehr ärgerlich ist, weil jeder weiß, wie reisefreudig der Dortmunder Anhang ist und wie viele Leute einfach Bock auf so ein Halbfinale in der Champions League gehabt hätten. Demnach bin ich sehr glücklich, dass das für mich geklappt hat, dass ich noch ein Ticket bekommen habe und ja, sonst war es, so wie ich es erlebt habe, sehr entspannt. Ich habe aber auch anderes gehört inzwischen, dass es dann doch in und um die U-Bahn-Station so ein bisschen zu Scharmützeln kam und dass man dann vielleicht auch mal früher aus der U-Bahn gestiegen ist, als man wollte, weil es ja durchaus auch etwas aggressivere PSG-Fans gibt und die haben auch eine nicht ganz ungefährliche Ultraszene. Das war allerdings auch schon.
Ja, ich wollte nur sagen, wollte dir zustimmen in dem Sinne, dass vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht in Dortmund dabei war und vielleicht die PSG-Fans ja auch vorm Stadion erlebt hat, die waren schon in einer etwas aggressiverer Grundstimmung unterwegs, hatte ich den Eindruck. Deswegen verwundert es mich nicht, wenn es da in der Stadt auch zu Problemen kommen kann. Ja.
Ja, das war ja 2010, als wir damals noch Europa League da gespielt haben, schon so. Allerdings damals noch unter ganz anderen Vorzeichen. Da war nämlich eine Ultragruppe relativ frisch verboten worden und die durften nicht ins Stadion und so weiter. Und dann Politik und ich glaube, die Gruppe, mit der zum Beispiel Köln befreundet. Bitte?
Immer clever, so ein Verbot. Und dann sind sie draußen, wo du sie überhaupt nicht unter Kontrolle hast.
Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, von wegen Polizei, Paris und so weiter. Aber es gibt ja zum Beispiel Fanfreundschaftsbande zwischen Paris und Köln. Und die Gruppe, mit der Köln befreundet ist, geht zum Beispiel gar nicht mehr ins Stadion aktuell. Das heißt also, die Hoffnung, die einige hatten, von wegen, ja, Köln und Paris und Dortmund und Köln, also wird es relativ friedlich, hat sich dadurch schon erledigt, dass sich dann im Zweifel auch die Pariser Gruppen nicht ganz grün sind dahingehend. Für mich persönlich war es relativ entspannt. Wir sind halt, wie gesagt, so gegen 3 am Stadion angekommen, sind dann noch einmal so ein bisschen Touri-Sightseeing-mäßig zum Eiffelturm gefahren, weil das obligatorische Eiffelturm-Foto muss natürlich auch sein. Es geht nicht anders, wenn man nach Paris fährt. Haben dann noch ganz landestypisch eine Pizza gegessen. Also ich habe mir eigentlich zur Mission gemacht, immer wenn ich international auswärts fahre, was landestypisches zu essen. Habe ich dann auch noch geschafft, denn wir waren nach der Pizzeria auf jeden Fall noch in einer Patisserie und in einer Bäckerei und haben uns zumindest ein paar Croissants geholt, damit wir irgendwas Landestypisches gegessen haben. Aber preis-leistungsmäßig ist es dann doch die Pizza geworden. War sehr gut, kann ich empfehlen. Ist zwei Straßen vom Eiffelturm weg. Gönnt euch die. Und dann sind wir tatsächlich auf Empfehlung eines ehemaligen Fanbeauftragten mit dem Uber zum Stadion zurück, was nur so halb geklappt hat, weil rund ums Stadion irgendwann abgesperrt wurde. Und dann hat der Uberfahrer auch gesagt, der kommt da nicht hin. Es ist abgesperrt, er schmeißt uns jetzt hier raus. Und da mussten wir quasi an der Heimkurve vorbeilaufen und haben dann tatsächlich auch aufgrund der durchaus aggressiven oder möglicherweise aggressiven Grundstimmung uns auch erstmal wieder in Zivil gehalten, bis wir dann am Gästeblock angekommen waren und uns dann da etwas gelber gekleidet haben.
Und auch hier. Wie ist der Einlass? Kurze Frage.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Der Gästeparkplatz liegt quasi auf einer Parallelstraße oder auf einer Seitenstraße. Und da gab es zweimal Kartenkontrolle, was ich total okay fand. Also im Sinne von, die haben bei der Einfahrt in die Straße, bei den Bussen, haben die klar, Busse haben sie durchgewunken und alle anderen, die über den Gehweg rein wollten, mussten da schon einmal zeigen, okay, ich habe ein Gästeticket. Und dann nochmal auf dem Parkplatz selber das Gleiche. Sonst fand ich den Einlass eigentlich, ja, normal. Also ich fand ihn jetzt nicht sonderlich streng. Ich musste nicht mein Portemonnaie aufmachen, ich musste nicht die Schuhe ausziehen oder sowas. Also so Sachen, die man auch in Deutschland schon mal erlebt hat. Nee, ich wurde abgetastet und dann durfte ich rein. Es wurde zwar vorher klar gesagt, dass Oberrang und Unterrang baulich getrennt sein würden, aber das, also sind sie, aber erst, also es gibt vorm Stadion quasi eine Fläche, wo man sich dann doch wieder mischen kann. Also das war überhaupt kein Problem. Ja, und sonst ist ich, also wir haben gestern auch darüber diskutiert, wie wir den Prinzenpark so finden und ich finde den schon, der hat was. Er ist natürlich jetzt relativ weitläufig, hat relativ viel Fläche hinterm Tor, was dann den Spielern beim Jubel nach dem Spiel zugute kam, weil da Platz war, aber sonst ist man relativ weit weg zeitweise. Ich fand, also aus dem Oberrang sieht man auch den Unterrang relativ schlecht, was so für Stimmung nicht so ideal war und durch das kleine Gästekontingent war der Block auch relativ klein. Aber Einlasssituation war.
Wie viele VfB-Fans waren jetzt da?
Nicht
2000
mal.
2000, also, oder?
Ja, nicht mal 2000, soweit ja, ich das schon, verstanden habe.
Und, das war schon echt nicht gut.
Nee, vor allem, weil Stadion hat Kapazität von, ich weiß nicht, 44, 48, irgendwie sowas. Also hätten es halt nochmal 300, 400, 500 BVB-Fans mehr sein müssen, eigentlich. Aber da hat sich die UEFA vielleicht ein bisschen an der Nase herumführen lassen und der BVB vielleicht auch nicht genug Druck gemacht. Das sollte eigentlich nicht so sein. Sonst, Stimmung kann ich zum Beispiel gar nicht so genau beurteilen, ehrlicherweise, weil Paris muss ich an der Stelle Respekt zollen, auch wenn das ja gerne als so eine katarische Ölgeldmannschaft verschrien wird. Die Menschen in der Stadt, also es war schon sichtbar, auch als wir durch die Stadt gelaufen sind, dass da Menschen Fan von PSG sind. Man kann natürlich die Frage stellen, wie das ohne dieses ganze Geld wäre. Aber die sind schon im Stadtbild verankert und das bei einer Stadt wie Paris, die halt einfach auch mal um ein Vielfaches größer ist als Dortmund oder ja, sämtliche deutschen Städte eigentlich, bis auf
und die haben vielleicht halt auch Monopolstellung als Verein, muss man natürlich auch sagen, ne? Also es ist keine Stadt mit zwei, drei Vereinen, so wie London zum Beispiel.
Stimmt.
Wo du ja drei, vier große Vereine hast. In Manchester hast du allein zwei Riesenvereine. Da hast du in Paris natürlich das Glück, was du in Dortmund natürlich auch hast. Einen großen Verein, der prägt die Stadt dann ganz anders, als wenn du ja zwei Vereine hast, wie jetzt in Manchester zum Beispiel oder in München.
Naja gut, zwei große Vereine in München ist jetzt auch nicht mehr so ganz, aber da liegt es auch eher daran, dass der große Verein jetzt auch vielleicht gar nicht so typisch für Münchner Publikum ist, sondern eher für auswärtiges Publikum. Nee, aber das war überraschend, also wenn man sich, ne, man denkt halt so an Manchester City, an Real Madrid oder so, das sind halt so Touri-Vereine in Anführungsstrichen. Und das fand ich, war jetzt gar nicht so der Fall. Also es liegt ja auch an der Größe des Stadions, aber ich hatte schon das Gefühl, da waren überwiegend wirklich eingefleischte PSG-Fans da und nicht nur Touristen und dementsprechend gut und laut war das Stadion halt auch. Und deshalb konnte ich nicht so wirklich einschätzen, da könnt ihr jetzt vielleicht vom Fernseher gleich noch ein bisschen was zu sagen, wie ihr das fandet, wie laut der Gästesupport war. Ich weiß nur, wir haben halt durchgezogen. Aber ich kann nicht beurteilen, also normalerweise kriegt man ja ein gutes Gespür dafür, okay, heute war laut, ich kann dir sagen, zum Beispiel Heimspiel gegen Augsburg war im Westfalenstadion eine überraschend gute Stimmung, aber jetzt den Gästeblock kann ich nicht beurteilen, wie habt ihr das empfunden?
Also ich habe ihn gehört am Radio.
Im Fernsehen war es zwischendurch. Tatsächlich, Paris war sehr laut. Im Fernsehen ist es natürlich, ist verzerrt so ein bisschen natürlich. Ja. Ihr habt, euch hat man auch gehört, ja klar. Aber die Paris-Fans war ich auch sehr überrascht. Also die waren ja schon in Dortmund recht stark. Aber die haben auch in Paris jetzt beim Rückspiel, so wie ich den Eindruck hatte, bis zur 70. Minute auf jeden Fall echt Feuer gemacht. Und sich auch durch das Gegentor nicht direkt oder beruhigen lassen, oder wie man auch immer sagen will.
Es hat sie nicht verstummen lassen.
Ja, genau, nicht mal das Gegentor. Man denkt ja bei Paris wirklich an diese erfolgsverwöhnten, so ein bisschen das Bayern-Publikum, wenn man die Ultras mal ausklammert, aber nee, war schon stark. Muss man auch ganz ohne Allüren anerkennen, würde ich sagen. Also ja, dein Eindruck ist schon richtig, dass die gut durchgezogen haben. Ne? Also ja. Das hat sich am Fernsehen wiedergespiegelt und am Radio offensichtlich auch, wobei Nina meinte, die Gästeblock hatte man da gut gehört. Am Fernsehen, also bei Prime war es.
Ist jetzt auch übertrieben, aber ne, also man hat sie zwischendurch gehört und das fand ich halt schon beeindruckend. Also dass das überhaupt geklappt hat. Ja, weil ich sag mal, wenn 400-500 Leute fehlen, ist halt ein Unterschied. Also die Stimmen machen ja auch nochmal was aus.
Absolut. Koordination war, glaube ich, nicht ganz so einfach. Es hat dann geklappt, aber es ist halt einfach schwierig, so ein bisschen für die Vorsänger natürlich entgegen die Klangrichtung zu singen und wenn du, also da, wo ich stand, dann nachher im Oberrang, habe ich wirklich gerade die beiden oder zwei von den drei Vorsängern sehen können, weil die halt so vorne auf dem Zaun standen, dass sie nicht im Block waren quasi. Sonst hätte ich sie überhaupt nicht wahrgenommen, weil die Blöcke so schräg von der Anordnung, von der baulichen Anordnung sind, dass man es nicht mitkriegt. Und was halt auch sehr nervig war vor Ort, war einfach das Stadiondurchsagen die ganze Zeit, also wirklich bis kurz vor Spielbeginn wurde die ganze Zeit irgendwas erzählt. Du hattest keine Chance, es war alles super laut, du hattest kaum Chance, dich einzusingen, weil immer irgendwie diese Lautsprecher drüber geplärrt haben. Und hinten raus, ich weiß nicht genau, vielleicht kann jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern, die das wissen, uns da aufklären. Ich weiß nicht genau, ob es dann der Vorsänger war, der irgendwie auf das Stadionmikrofon geschaltet wurde, oder ob dann der Ansager selber Ansagen gemacht hat. Aber es war schon so, dass dann auch über die Stadionlautsprecher Gesänge vorgegeben oder angesungen wurden für PSG. Und das erklärt vielleicht auch, warum die Mitmachquote so gut war, weil es halt nicht nur von den Ultras kam, sondern wirklich über die Lautsprecher. Das war halt ein bisschen nervig, weil das auch wieder in einer Lautstärke war, dass du dein eigenes Wort kaum verstanden hast. Und dann kannst du natürlich als Gästeblock, hast es dann nochmal bedeutend schwerer, aber hat ja doch funktioniert, alles in allem.
Und gut sah er aus. Das muss man auch sagen. Also ich habe es ja im Fernsehen gesehen, Nina hat es ja nur gehört, ich habe es auch gesehen. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch schon das ein oder andere Bild gesehen, Jens, aber auch im Fernsehen, vom Fernsehen aus rechte Tor gespielt wurde und ihr zu sehen wart, war immer ein tolles Bild, schöne Farben, schöne Fahnen, man hat auch gesehen, dass aktiv supportet wird. Also auch wenn man es manchmal nicht gehört hat, man hat es auf jeden Fall gesehen. Und dann ab der 70. Minute, dann wurde es besser. Also dann haben, glaube ich, auch die ersten Pariser irgendwie was dämmern sehen oder ja. Dämmern gefühlt.
Das hat man auch gehört.
Dass da irgendwas nicht richtig läuft, so aus ihrer Sicht. Genau, aber erzähl doch erstmal weiter, wie du die erste Halbzeit gesehen hast, dann können wir ja vielleicht ergänzen.
Ach, da könnt ihr ja auch, also über Fußball könnt ihr ja mitreden, das habt ihr ja im Zweifel auch gesehen.
Ja, ja, genau, wie war denn der Blick aufs Spiel? Du hast gesagt, wir haben in der Vorgespräch, du hast Tor schon gesprochen, das machen wir gleich, aber wie hast du denn so, wie war die Sicht und wie viel hast du auch gesehen und was hast du gesehen?
Aus dem Oberrang war gute Sicht, tatsächlich. Also ich habe das komplette Spiel sehen können, halt nur den eigenen Block unten nicht. Ich weiß nicht, wie es im Unterrang war, aber hatte ich nur eine Oberrangkarte. Ich bin mir sicher, man hätte auch irgendwie tauschen oder sich was zustecken lassen können, um in den Unterrang zu kommen. Aber bin ich jemand in einem etwas gesetzteren Alter, Ich habe die ganz wilden, ich muss unbedingt in der Szene stehen, Seiten hinter mir und freue mich auch, wenn ich bei so einem Spiel wie einem Champions League Halbfinale einfach mal Fußball sehen kann. Ich habe es ja schon bei Heimspielen so, ich hatte jetzt gegen Augsburg meinen 12-jährigen Neffen zum ersten Mal mit im Stadion und der hat, glaube ich, von den 6 Toren, die da gefallen sind, 2 sehen können. So, und dementsprechend gönne ich mir dann bei so Champions League Spielen auch mal den in Anführungsstrichen schlechteren Platz, um Fußball gucken zu können. Und da habe ich alles sehen können, da war alles tipptopp.
Wichtig ist, dass er sie alle gefühlt hat, Jens.
Ja, absolut, absolut. Außer das von Augsburg natürlich.
Ja, gut.
Aber das hat eh keiner wirklich egal wahrgenommen, ist mir so aufgefallen bei dem mickrigen Anhang. Aber wir wollen nicht über Augsburg sprechen.
Genau, Nina kann ja vielleicht kurz einmal skizzieren. Was hast du im Radio mitbekommen? Wie hat sich der BVB in der ersten Halbzeit geschlagen?
Also, für mich war tatsächlich die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten so das, wo ich dachte, es könnte, also wenn es gefährlich wird, dann da. Ne, weil eine frühe Führung wäre halt schäbig gewesen. Ich hatte aber den Hund vorher gebadet und musste stillhalten, weil das ist trocknen Ritual, ist ins Handtuch einwickeln und warm kuscheln, also trocken kuscheln. Und dann hat er halt gepennt und es gab ja nun Angriffe, es war jetzt nichts, also zumindest vom Hören her, nicht so, dass ich nervös geworden wäre, aber ich musste mich natürlich auch zusätzlich noch am Riemen reißen, mich jetzt nicht so sehr da reinziehen zu lassen, sondern ich war halt echt gezwungen, Ruhe zu bewahren. Und als das dann vorbei war, ja, war dann, ich sag mal, auch fast vollends Entspannung bei mir. Also bei mir hat es ein bisschen früher gedämmert als bei den Franzosen. Wie war es bei dir?
Ja, also ich kann ja vielleicht da einfach mal da anschließen. Also vom Blick im Fernsehen und auch in den Vorgesprächen, ich habe nicht viel Vorberichte mitbekommen, weil ich das sowieso vermeide eigentlich mitzubekommen, weil mich das immer nur eher noch nervöser macht. Aber alle haben, also die Kommentatoren, Benedikt Töwe, das war ja auch Gast da, und die sagten, die ersten 10, 15 Minuten, 20 Minuten muss der BVB, das wird ein Feuerwerk und hier und da. Und dann war es doch gemäßigt, muss man ja wirklich sagen. Also, was ja auch gar nicht, ne, muss man ja auch gar nicht so sagen, Paris hat da schlecht gespielt oder so, überhaupt nicht. Die haben es halt kontrolliert gemacht, sind aber nicht durchgekommen damit. Und und haben im Grunde keine richtig, richtig krasse Torchance gehabt. Die hatten mehrere Halbchancen, Mbappé hat mal einen auf Kobel gebracht oder irgendwas, ne? Aber es war alles so Halbchancen und auch keine hundertprozentige. Die hatte nämlich dann, ja, hundertprozentige würde ich vielleicht doch gerade mal ein bisschen revidieren. Die 80-prozentige hatte dann tatsächlich ja der BVB in Form von Karim Adeyemi, der zusammen mit Lukas Füllkrug und verfolgt von 3-4 Pariser Verteidigern aufs Tor stürmt und da halb im Fallen noch fast das 1-0 macht in der, keine Ahnung, 30. Minute oder so. Und da habe ich gedacht, und das war ja jetzt nicht so, dass das unser einziger Angriff nach vorne war, Nina, du darfst sofort, sondern der BVB hat die ganze Zeit immer wieder diese Nadelstiche nach vorne gesetzt, auch eigene Angriffe motiviert. Riasson
mit dem Außennetzschuss.
Mit dem Außenrissschuss, der ja, wo man im Ansatz schon gesehen hat, dass er daneben geht, aber trotzdem geil, dass er das so macht.
Also aus dem Block sah er super knapp aus.
War nicht so krass knapp.
Aber ja, das aus, also voll von der Seite ans Außennetz. Also wir haben ein Netz zappeln gesehen und wir dachten so, holy what? Und dann,
Außennetz. Ja, wenn er den aus dem Winkel reingehauen hätte, ne, das wäre tolles Jahres geworden, auf jeden Fall. Aber also fand ich auch einfach vom BVB gut gemacht. Also jetzt nicht nur Paris war überfordert oder was weiß ich, sondern auch einfach sehr gut vom BVB gemacht und dann auch immer wieder nach vorne bewegt. Weil ich hatte noch Flashbacks vom Gruppenspiel in Paris, wo wir dermaßen scheiße gespielt haben und wirklich feige und die Igel uns hinten reingelegt haben und uns einfach eigentlich quasi nur selber geschützt haben, waren wir diesmal einfach auch wirklich mutig, sind nach vorne gegangen und das hat mir echt Hoffnung gemacht. Und dann stand es nach 45 Minuten erstmal 0-0 und 45 Minuten waren geschafft. Und Nina wollte noch was sagen.
Nee, ich wollte einmal nachgucken, wann die Chance war. Aber du hast gut gelegen, 35.
Ja, gut. Irgendwo mitten in der Mitte, Ende, erste Halbzeit. Genau.
Ja.
Und,
aber ich finde, man hat ihnen den Respekt angemerkt, oder? Also du einmal Fernseher und Jens einmal Stadion. So ein bisschen mehr Respekt vor uns hatten sie nach dem Hinspiel.
Ich habe ja auch tatsächlich, ich meine, sie waren danach auch nicht großmaulig nach dem Hinspiel, aber so ein bisschen so dieses Pariser Selbstverständnis, ne, ist ja so ein bisschen das München von Frankreich. Das drehen wir doch locker, also so paraphrasiert, das drehen wir locker schon oder dass die sollen mal hier hinkommen. So sind sie ja schon vorher angetreten und davon war dann tatsächlich auf dem Platz eben nicht viel zu sehen, da hast du recht. Ob es jetzt Respekt ist oder ob es dann doch letztlich Unvermögen im Sinne von der BVB hat es gut gemacht. Es hat auch selbstbewusst gespielt, vielleicht in der Form, dass sie im Spiel dann nochmal gemerkt haben, okay, das wird jetzt hier kein, nicht dieses einfache Ding. Und,
es wird nicht nochmal Gruppenphasenspiel, meinst du?
Genau, richtig. Und das hat mich halt auch überrascht, weil die Atmosphäre, da wird Jens jetzt gleich noch vielleicht zu sagen, eigentlich ja alles für Feuerwerk hergegeben hat, weil die Stimmung war ja schon da. Das habe ich jetzt auch heute Morgen nochmal von den, ich nenne es jetzt Kollegen von einem Ruhrnachrichten-Podcast, die haben es auch nochmal betont, dass die Stimmung einfach auch gut war von den Franzosen. Und das durchaus Potenzial hatte für Feuerwerk auf Pariser Seite. Aber ob es jetzt Respekt ist oder ja.
Feuerwerk, es gab ja auch noch eine Choreo, die wir übersprungen haben.
Ja, ist mir auch gerade noch eingefallen. Ich habe die tatsächlich gar nicht mehr gesehen, weil als ich eingeschaltet habe, war quasi Platzwahl. Vielleicht kann Jens dir mal einmal nochmal erläutern, weil es war wohl auch ein bisschen mit Bewegung, habe ich mir sagen lassen.
Ja, wir fanden sie, glaube ich, aus dem Block alle ein bisschen, also es hat einfach sehr lange alles gedauert und dementsprechend haben wir sie alle so ein bisschen belächelt. Auf der Haupttribüne gab es, ich konnte es nicht erkennen vom Winkel her, aber ich weiß nur, dass es quasi bemalte Stoffbahnen gab, die aus
und
dem Oberrang
runter. Von den Kollegen von der Ruhrnachrichten, die haben heute gesagt, das waren Spieler und Trainer, wurden da wohl abgebildet. Jetzt keine spezifischen, okay. Sondern einfach eine Mannschaft ideal, also von Silhouetten und so, ja.
Genau, dann auf der Hintertortribüne zu Seiten des Gästeblocks. Es gab vorm Spiel auf jeden Fall Plastikfähnchen, so Glitzer, Plastikfähnchen. Von denen habe ich dann aber während der Choreo nicht mehr so viel gesehen. Aber da gab es wohl einen Henkelpott. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite, wo die größere Ultragruppierung, glaube ich, steht, gab es eine bewegte Choreo, da ging es nämlich darum, dass sie wohl die gelbe Wand zu Fall bringen wollten oder einstürzen lassen wollten und haben dementsprechend ein riesiges BVB-Logo vor einer gelben Wand als Blockfahne gehabt und die dann erst mit einzelnen Pyrofackeln quasi zum Einsturz gebracht und dann kam dahinter ein Bus oder eine Bahn, glaube ich weiß nicht genau, was es war,
Bus
oder
Straßenbahn, ja.
Der quasi durch die Wand durchgefahren wäre und da drin waren Pyrofackeln. An sich, glaube ich, nicht ganz so beschissen, aber die Durchführung wirkte halt so ein bisschen dilettantisch, weil sie gefühlt alleine 5 Minuten gebraucht haben, um dieses riesige BVB-Logo in deren eigener Kurve hochzuziehen. Und
das hatte ich nämlich auch gesehen. Das hatte ich zum Schluss noch gesehen und ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen und dachte, oh, ich wusste ja nicht, wie die Blockeinteilung ist, als ich eingeschaltet habe. Deswegen dachte ich, okay. Da in der einen Ecke ist gelb, aber da ist das BVB, okay. Ja, aber...
Ja. Also es stand auch sehr lange alleine, einfach nur ein riesiges gelbes BVB-Logo quasi in deren Block, bevor dann der Teil kam, wo sie die Wand eingerissen haben. das war, ja, also ne, ich glaube, die Idee war ganz cool und ich fand halt auch dann mit dem Bus, der so über die Tribüne fährt, in Anführungsstrichen, fand ich auch ganz nice gemacht, weil dann auch die Pyrofackel in den Fenstern mitgelaufen ist und so, aber alles an einem Tempo, wo du gedacht hast, ja, okay, die sind morgen noch dran. Da möchte ich und muss ich immer mal wieder betonen, wir haben es, glaube ich, zur 50 Jahre Westfalenstadion-Choreo besprochen, wie großartig die Koordination und der Ablauf bei Choreos bei uns funktioniert und wie, also was wir da für aufwendige Dinger machen, auf einer 25.000 Mann steht Platztribüne ohne klare Blockeinteilung, wie sauber da Buchstaben abgetrennt sind, wie gut das alles aussieht, das kriegt PSG nicht auf einer 5.000 Mann Tribüne hin. So, und das ist schon nochmal großes Lob an unsere Ultras an der Stelle, weil ja.
Also Südtribüne Dortmund insgesamt, ne? Das ist ja.
Genau. Habe ich jetzt mal so subsumiert.
Ja, und alle, auch eigentlich alle, die immer da sind, weil es ist ja auch mal ein wechselndes Publikum auf der Süd und trotzdem, egal wo, es läuft immer, alle machen toll mit. Das ist echt auch nicht so selbstverständlich wahrscheinlich.
Korrekt. Haben wir jetzt in Paris gesehen.
Ja, genau. Und ich kann auch ergänzen, da stand noch was wohl unten drunter, auf Französisch logischerweise. Und ich paraphrasiere jetzt auch eben, oder willst du es vorlesen, Nina? Aber Nina hebt immer die Hand, deswegen, das seht ihr jetzt natürlich nicht als Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, aber
dir hat meine zweite Hand gefehlt.
Das Handheben sollte bedeuten, ich kann kein Französisch, lass mich in Ruhe. Weil, so ist es bei mir nämlich auch.
Ich habe es aber tatsächlich auch heute im Podcast gehört, es war irgendwie übersetzt, wir sind Paris und wir sind eure Armee, irgendwie sowas, und wir, wir werden siegen. Also irgendwie so ein 0815 Spruch mit irgendwie was mit Armee, keine Ahnung. Hat ja auf jeden Fall nicht geklappt.
Ich fand nachher im Bild, im sprachlichen Bild sehr schön, dass sie die gelbe Wand einreißen wollten und an der gelben Wand zerschellt sind.
Zweimal. Aber total. Vor allem also, im Hinspiel ja schon brutal und im zweiten, also im Rückspiel jetzt dann am Alu.
Genau, also Stimmung im Block, ich kann jetzt nur von mir reden oder den Leuten, die um mich direkt herum waren. Bei mir ging das mit der Nervosität irgendwann, bis wir dann wieder auf dem Gästeparkplatz waren. Ich habe ja eben erzählt, wir waren noch beim Eiffelturm und so weiter und dann hast du halt noch im Kopf, okay, wo gehen wir was essen, wie kommen wir gleich zurück, wie auch immer. Und in dem Moment, wo wir dann das alles hinter uns gelassen haben, dann war plötzlich so, shit, jetzt wird ernst, ne? Jetzt ist hier Champions League Halbfinale und wenn es scheiße läuft, ist die Saison gleich zu Ende und wenn es gut läuft, fahren wir nach Wembley. Und dann war plötzlich Aufregung da und dementsprechend langsam gingen dann halt auch die Minuten vor dem Spiel rum und dann sitzt du da und guckst nochmal auf dein Handy und
bist du aufgeregter im Block oder bist du aufgeregter, wenn du es zu Hause mal guckst?
Da ich die meisten wichtigen Spiele selten zu Hause gucke, habe ich da nicht so den großen Vergleich, aber kurz überlegen. Ich glaube, das letzte Mal richtig nervös zu Hause war ich beim Pokalfinale 2021, letzten DFB-Pokalfinale, was leider jemals ausgespielt wurde. Ich weiß auch nicht, was hat der DFB mit diesem Wettbewerb gemacht?
Warum gibt's es ist eingestellt, es endet immer alles nach dem Halbfinale. Und Nina, wie ist bei dir? Bist du aufgeregter im Stadion oder vorm Radio-Fernseher? Oder ist es egal?
Also, tatsächlich ist es so, Fernsehen kann ich am schlechtesten. Also Bild haben und nichts tun können ist ganz übel. Radio geht dann schon besser. Ne, dann da habe ich zwar ein Kopfkino, aber irgendwie halte ich das besser aus. Ich hatte auch gestern noch einen Tipp gekriegt, wie ich es hätte gucken können. Und dann habe dann gedacht, nee, wenn der Kurze schlafen muss, dann lasse ich das lieber, weil dann werde ich wirklich hibbelig. Ich bin im Block eigentlich nie nervös. Ich kann das nachvollziehen, was Jens sagt, dass es vorher so ein bisschen, also die Warterei, bis es dann rund geht. Aber auch da kocht die Nervosität gar nicht so richtig hoch, weil ich ja genau weiß, ich kann mithelfen. Es muss mir jetzt keiner erklären, dass das bescheuert ist, dass ich nicht wirklich was tun kann. Aber mein Gefühl ist halt um Längen besser, weil ich denke, okay, ich schreie gleich rum und dann habe ich zumindest was gemacht.
Ja. Genau. Und nach den doch recht entspannten ersten 45 Minuten ging es dann weiter.
So entspannt fand ich sie ehrlicherweise gar nicht. Also jetzt nochmal aus der Blockperspektive und aus der sportlichen Perspektive. Also ich fand ja auch gut, dass wir uns nicht komplett eingeigelt haben, aber mir war das zeitweise dann doch bis auf die 3-4 Konter ein bisschen zu passiv und wir haben uns furchtbar über Emre Can aufgeregt, der mit seinem typischen Emre Can-Move 3-4 Mal vom Neuner den Ball geklaut bekommen hat, wo ich gedacht habe, okay Emre, du musst langsam mal merken, dass dein vollkommen einstudiertes Bewegungsmuster entschlüsselt ist von diesem Gegenspieler. Spiel einfach bitte den Ball wieder ab und versuch dich nicht immer um ihn rumzudrehen, weil dann ist der Ball weg. Ich fand, was uns total gefehlt hat, und das war schon beim Hinspiel so, was mich ein bisschen geärgert hat, weil die Räume waren da, wir haben keine Tiefe angeboten. Ne? Also diese Adeyemi-Chance kommt daher, dass Adeyemi mal steil geht. Und das hätten Adeyemi und Sancho viel häufiger machen müssen, weil der Raum hinter den Pariser Außenverteidigern war so oft frei und da hätten wir so oft gefährlich werden können. Und da dachte ich mir manchmal noch so, oh, wir müssten noch ein bisschen mutiger sein an der Stelle, weil ich glaube dann, wir hätten nicht so auf wir gewinnen knapp spielen müssen, weil wir die Chance gehabt hätten auf, okay, wir gewinnen klar spielen zu können.
Genau.
Und das hat mich ein bisschen geärgert. Zumal ich Adeyemi dann auch allgemein nicht so gut fand wie im Hinspiel. Im Hinspiel hat er wahrscheinlich eines seiner besten Spiele für den BVB gemacht. Und ich habe vor dem Spiel noch gesagt, wenn Adeyemi immer so spielen würde wie im Hinspiel, der wäre absoluter Publikumsliebling hier. Wenn er sich immer so in den Dienst der Mannschaft stellen würde, der rennt, der grätscht, der ackert, der kämpft, der wäre hier so ein Publikumsliebling. Aber jetzt hat er dann öfter mal die falsche Entscheidung getroffen. Ich fand auch vor seiner Torchance, er hätte nicht so zögerlich auf dem Ball, also wäre er da im Vollsprint durchgelaufen, dann hätte er auch besser abschließen können zum Beispiel, dann hätte er nicht so den Gegenspieler im Rücken gehabt und so weiter. Also vielleicht war ich da auch sehr kritisch in dem Moment, weil du bist halt angespannt und du denkst dir halt so, ich sehe gerade jeden Fehler, weil ich bei jedem Fehler Angst habe, dass jetzt der Konter kam. Ich möchte aber auch positiv hervorheben, zum Beispiel Sancho, es gab so ein, zwei Szenen, da ging der Ball, also Paris hatte den Ball, der Ball ging irgendwann raus auf Mbappé. Und in dem Moment, als Sancho gesehen hat, ah, Ball geht zu Mbappé, hat er nochmal einen Sprint angezogen, um zu doppeln. Ne, vorher ist er so nebenher getrabt, hat gedacht, okay, ich decke hier den Raum und ah, shit, Ball bei Mbappé, ich gehe drauf jetzt. So, ne, ich lass Riasson nicht mit dem alleine. Und also, die haben schon leidenschaftlich gekämpft, aber manchmal dachte ich mir, oh, ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, boah, es sind so Fehler, die dürfen dir nicht passieren. Du darfst nicht so einen Ballverlust einfach in der Position, ne, einen kurzen Pass nicht ins Ausspielen versehentlich und so weiter. Auf dem Niveau wird sowas normalerweise einfach bestraft. Und deshalb habe ich da, ja, es war sehr angespannt, aber ich war auch sehr happy. Erste Halbzeit rum, da dachte ich, okay, jetzt sind wir wirklich nur noch eine Halbzeit weg und jetzt kommt wahrscheinlich die wichtigste Halbzeit der Saison. Zumindest jetzt bis auf die zwei, die dann noch kommen werden, aber ja.
So, sie kam auch, leider unvermeidlich. Vielleicht,
kann ich kurz noch was einwerfen, was im Radio extrem lustig war, weil Jens gerade so betonte, dass die ersten 45 Minuten rum waren. Die haben uns in einer Tour erzählt, wie viele Minuten es noch sind. Aber von Anfang an. So, jetzt noch.
Das habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit erzählt, weil ich die ganze Zeit auf den Tacho geguckt habe. Alle zwei Minuten oder nicht mal, jede Minute, und die Sekunden sind verrieselt, wie es kam einem vor den Stunden. Also ich denke mal, deswegen, die im Radio waren, vielleicht auch in der Form
etwas. Jetzt noch 80 Minuten. Jetzt noch 75 Minuten.
Ja, das hilft
Minuten.
Aber auch nicht. Das hilft auch eigentlich nicht. Ne?
Ich fand es amüsant. Aber
ich kann aber aus dem Blog bestätigen, also in der ersten Halbzeit war es noch halbwegs okay. Also ich habe auch häufiger auf die Uhr geguckt, als ich das in einem normalen Spiel tun würde. Es war immer so, wie lange ist noch, oh verdammt ey, wir werden es nicht schaffen, wir haben 65 Minuten und so weiter, oh fuck. Aber in der zweiten Halbzeit war es richtig schlimm, da ging die Zeit einfach nicht rum. Da war es wirklich so, ah okay, ich gucke drauf, 62. Minute, alles klar. Guck das nächste Mal, erst 64. What? Ich guck das nächste Mal, was ist erst die 67. Die Zeit vergeht einfach nicht. So.
Ja, vor allem nach dem Tor fand ich es auch ganz schlimm, weil ich dachte, jetzt pfeife ab. Jetzt pfeife einfach, es soll einfach abgepfiffen werden. Es ist okay. Stop the count.
Sabitzer hat das in einem Interview gesagt, dass die 10 Minuten zwischen 70. und 80. oder so wären für ihn gefühlt 30 Minuten gewesen.
Das glaube ich sofort. Also, das war ja auch.
Also, nicht nur ihr habt auf die Uhr geguckt, nicht nur das Radio hat mir in einer Tour erzählt, wie viele Minuten es noch sind. Die Spieler hatten es wohl auch. Zumindest Marcel Sabitzer.
Ja, und das glaube ich. Und die zweite Halbzeit, die kam ja dann. Und Karim Adeyemi ist erstmal ein gutes Stichwort, weil der BVB früh gewechselt hat. Karim Adeyemi ist so rund nach 50, 55 Minuten ist er runter. Und dafür kam Marco Reus, eine etwas erstmal ungewöhnlicher Wechsel. Karim Adeyemi war aber wohl noch angeschlagen. Gegen Augsburg musste er angeschlagen runter. Der wurde jetzt fit gemacht für das Spiel und musste das dementsprechend runter. Das erklärt vielleicht auch Jens, warum er von den Leistungen nicht so an das Hinspiel anknüpfen konnte. dass er eben vielleicht vorher einfach oder im Vorfeld des Spiels einfach angeschlagen ist und auch eben nicht volle Power gehen konnte. Ich denke mal, da waren auch diverse Schmerzmittel im Spiel, kann ich mir vorstellen. Und dann kam Marco Reus für ihn, was ich auch erst nicht verstehen konnte, den Wechsel, weil das ja Marco Reus ein komplett anderer Spielertyp ist und es lief ja eigentlich ganz gut. Aber ich hätte da auch gedacht, ein Jamie Bynoe-Gittens muss ich da als auch nicht hinstellen, der mir da in seiner jugendlichen Nervosität, die ihm absolut zusteht, da irgendwie so einen Querpass auf Mbappé legt irgendwie und deswegen grundsätzlich der Wechsel dann nachvollziehbar war für mich. Und dann, Jens, jetzt bin ich auf dich nochmal gespannt, ist das Tor gefallen?
Nee, umgekehrt. Erst ist das Tor gefallen, dann kam der Wechsel. Und deswegen war der Wechsel...
Sind wir etwas achronologisch, dann ist erst das Tor gefallen. Ja. Und Jens, da möchte ich gerne mal einmal hören, wie ist es, wie war es? Du hast es gerade schon ganz einmal im Vorgespräch angedeutet und das ist so schön erzählt. Erzähl's nochmal.
Ach, gut war ja, dass ihr BVB mitgespielt habt und es war auch so eine Stimmung, dass wirklich jeder Ballgewinn, also später noch viel mehr, aber auch zu dem Zeitpunkt wurde schon jeder Ballgewinn gefeiert und dann wurde auch gefeiert, dass wir eine Ecke rausgeholt haben und ich hatte vor der Ecke tatsächlich irgendwie ein Gefühl. Also ich mache das normalerweise, wenn ich auf Süd stehe, auch so, dass ich bei Ecken grundsätzlich quasi einen Fuß schon mal auf die Stufe hinter mir stelle, damit ich mich hochdrücken kann, falls Torjubel kommt. Damit die Leute, ich stehe direkt am Wellenbrecher und das ist immer ganz angenehm, wenn ich nicht auf der Stufe, auf der ich stehe, an Wellenbrecher gepresst werde, sondern eine Stufe hochgehen kann, damit ich mit dem Becken an den Wellenbrecher gedrückt werde und nicht mit dem Bauch. Und so ähnlich ging es mir jetzt auch, dass ich irgendwie schon gesagt habe, so ich stelle schon mal den Fuß auf den Stuhl vor mir, weil wer weiß, was jetzt gleich passiert. Und das war einfach so ein Gefühl. Und lustigerweise war dann Clemens Bruder, Clemens stand mit mir im Block und dann stand Clemens Bruder, hat mir das nach dem Spiel gesagt, er hatte das gleiche Gefühl vor dieser Ecke, dass er irgendwie so, irgendwas passiert jetzt. Ja, und dann segelt der Ball rein und ich denke mir so, oh, Hummels ist aber Tor, what the, also da steht einer sehr frei. Es war so ein bisschen wie dieses Augsburg-Tor von Moukoko, wo du gedacht hast, warum kann der so frei zum Ball? Und dann war der Ball halt drin. Und dann war auch, ich habe es eben gesagt, es war, glaube ich, die längste Aneinanderreihung von ich schreie anderen Leuten ins Gesicht, ich brülle irgendwas, ich umarme Menschen, die ich je erlebt habe in der Form. Und ich habe einige geile Torjubel im Westfalenstadion und auswärts erleben dürfen, aber in der Form war es auch wirklich so, dann hat man den in den Arm genommen, dann hat man den angeschrien, dann hat man den in den Arm es ging einfach nur reihum, weil es war nicht zu glauben irgendwie, weil PSG hatte ja auch in der ersten Halbzeit vielleicht nicht die gefährlicheren Chancen, aber dann doch die größere Kontrolle und zeigt sich auch in den Zahlen mit, weiß ich nicht, 67% Ballbesitz und 30-7 Schüssen am Ende des Spiels und sowas. Und wir hatten halt immer die ganze Zeit was zu verlieren. So, und ich habe in der Halbzeit noch zu Clemens gesagt, boah, ich glaube, wenn wir jetzt ein Tor machen, das könnte denen den Stecker ziehen. Hat leider nicht ganz so geklappt, der Stecker war nicht ganz raus.
Ganz im Gegenteil. Nach fünf Minuten haben die sich gesammelt. 5 Minuten würde ich sagen. Ja. Aber danach dann ging es ja erst richtig los.
Dann ging das Leiden erst richtig los. Trotzdem, auch es hat sich im Block nicht so angefühlt. Ne? Wir kennen das alle und irgendwer hatte es auch bei Twitter vorher oder nachher geschrieben, ich weiß nicht wann genau, ich habe nur den Retweet, glaube ich, gesehen, von wegen Fußball ist, wenn die eigene Mannschaft 10 Minuten vor Schluss mit 3-0 führt und man trotzdem davon überzeugt ist, dass sie immer noch verliert. Und genau so ging es uns im Block. Wir wussten alle rational, okay, wir führen jetzt mit 2 Toren Vorsprung. PSG braucht jetzt 3 Tore, um uns zu schlagen, aber es gab trotzdem Leute, die dann sagen, okay, 3 Tore, jetzt sind es noch so und so viel, das heißt, alle 10 Minuten 1 Tor, scheiße, das schaffen die noch. Ah, verdammt, jetzt sind es noch 15 Minuten, alle 5 Minuten 1 Tor, das kriegen die noch hin. Fuck, ja. Ne, so und...
Aber weißt du, was ich hab's auch in der 85. noch gedacht, sorry, aber...
Ey, weißt du, was das Problem dabei ist? Das sind halt dann die Downsides von so Malaga oder Atletico, weil wir wissen, dass es geht. Weil wir ganz genau wissen, es geht und deswegen rechnen wir die Geschichte auch auf 3 Minuten runter und sagen, okay, 3 Minuten, 3 Tore, ja, haut schon hin.
Du musst es ja nicht mal auf uns beziehen, sondern oder auf unsere Siege, die wir noch in letzter Sekunde eingefahren haben. Guck die letzte Saison an Bremen, die in Dortmund, einfach Werder Bremen, wo du denkst, Werder Bremen, die schenken uns da in einer letzten Minute 2-3 Tore ein. Und das ist fucking Paris Saint-Germain mit einem Marktwert von, was, 10, wo Mbappé so viel wert ist wie der ganze Verein bei uns. Ist übertrieben. Vielleicht auch nicht. Und,
also nach den zwei Spielen definitiv nicht mehr.
Der muss auch erst noch die Weg, wer das heute geschrieben, der muss noch den Weg aus der Hosentasche von Rias.
Ich weiß es nicht, was.
Ja, ja, ja. Okay. ich habe auch irgendwie, in irgendeinem Insta-Post habe ich auch geschrieben, Kilian wer? Also es war wirklich auch wirklich schön zu sehen. Er kam ja auch gar nicht klar. Also er war ja wirklich aus dem Spiel genommen. Die anderen haben ja alle aufs Tor geschossen und das waren die Pfosten und Latte und was weiß ich, da kommen Mbappé wir auch gleich kurz
noch zu. Mbappé hatte auch einen
Pfostenschuss,
der nicht so übel war. Ja,
ja. Ja, na gut. Im Hinspiel hatte er den, den ersten von, den Doppel, von dem Doppelpfosten oder ja, sogar beide, einen nur. Jo, aber dann, also Mats Hummels hat uns in Führung gebracht, dann kam der Wechsel und dann möchte Nina was sagen.
Genau, weil ich das nur logisch fand. Ich gedacht habe, okay, der Hummels macht das erste Tor und Reus macht gleich einen Deckel drauf. Er hat mir den Gefallen nicht getan, aber das war, ich denke, wenn wir jetzt hier schon komplett kitschig schreiben die Nummer, dann finde ich es nur folgerichtig, Reus einzuwechseln, damit wir das auch noch hinkriegen.
Also ich war völlig fein damit. Ja, ja, ich fand es auch,
ja, ein Stück weit nachvollziehbar.
So wie Reus gegen Augsburg gespielt hat, musst du ihm eigentlich Spielzeit geben, der war richtig gut. Ja. Andererseits habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte halt, oh, wenn du Reus rausnimmst, fehlt dir halt schon wieder Tempo und eigentlich war ja zu erwarten, dass PSG noch mehr drückt, das bieten sich Räume und das hat sich ja nachher auch gezeigt, als dann auch Dingens, wer ging runter, Brandt ging noch runter und es ging noch jemand... Achso, Sancho wurde auch noch runtergenommen. So, dann
da war das Tempo komplett raus. Da hatten wir keine Entlastung mehr. Also, das war Abwehrschlacht dann nur noch. Also,
korrekt.
Und das war im Grunde schon mit dem Wechsel von Adeyemi haben wir uns da echt einen riesen Tempo-Vorteil rausgenommen.
Ja, was heißt Vorteil? Aber Adeyemi gegen Hakimi.
Sancho ist nicht runter.
Nicht?
Wolf kam für Riasson, Matcher
nein,
für Brandt und Mokoko für Füllkrug.
Also ich mag mich irren, aber für mich kam...
Das sind Wechsel, du bist beim Hinspiel, Nina, glaube ich. Kann das sein? Weil Füllkrug hat auch durchgespielt.
Ja, Füllkrug hat durchgespielt.
Ja, das ist ja alles 1-0, da muss ich auch erstmal klarkommen.
Aber das ist auf Ohren, also ist ja einfach unser Kennzeichen, dass wir auch einfach schlecht auf die Spiele, wir können es auch einfach nicht mehr erinnern. So.
Nee, das habe ich ja direkt von Anfang an gesagt, dass ich mich an nichts erinnere. Warte, jawohl, ja. Süle kam dafür, genau.
Das ist unser Markenzeichen, genau. So, wir können keine Spiele reproduzieren.
Das stimmt ja so nicht. Aber also den Reus-Wechsel, da dachte ich schon, okay, uns fehlt Tempo. Den Süle-Wechsel zum Beispiel habe ich wiederum verstanden, weil irgendwann bist du halt in der Situation, da hatte PSG so viel gewechselt, du musstest reagieren. Wenn du einfach weitergespielt hättest wie bisher, dann hätten die dich aufgefressen. Dann fand ich das Süle-Ding nachvollziehbar. Aber wir hatten halt vorne gar keine Entlastung mehr. Also es ging dann wirklich nur noch um, hast ja gemerkt, Ball rausbolzen. Ich habe eben noch irgendwo gesehen, Emre Can macht einen Fallrückzieher am eigenen Strafraum, um den Ball zu klären und sowas.
Das, also, war nach dem Lattentreffer. Ja, da hat er einen Fallrückzieher gemacht. Und da hast du recht, da hat sich der BVB dann doch vielleicht ein Stück kleiner gemacht in dem Moment, als es nötig war, weil die Räume, einmal ist Sabitzer mit dem Ball in der Kläragungsaktion in so freie Räume reingelaufen, wenn da dann noch ein Adeyemi, ein Sancho oder ein Bino Gittens irgendwie, keine Ahnung, auf dem Platz gestanden hätte, der noch was im Tank hat, ich weiß nicht, ob da vielleicht nochmal einmal was durchgegangen wäre, vielleicht, und dann hätte man die Entscheidung gehabt. Andererseits, lieber ein Verteidiger zu viel auf dem Feld als zu wenig in so einer Situation, kann ich auch verstehen. Also für
Coach
bei einer Terzic keinesfalls.
Führung, also summiert, ist ja normalerweise mein Angstspielstand, aber gestern habe ich es echt voll verstanden. Weil jetzt einem Bino Gittens die Bürde aufzuerlegen, wenn dem einer durch die Lappen geht. Also du hast es gerade selber gesagt, im jugendlichen Leichtsinn einmal schön quer auf
einmal in seinem Leben Mbappé tunneln, das wär's doch.
Ja, genau. Ja, und dann doch nicht und
ja.
Genau, deswegen, Konter, genau. Ja.
Nee, das ist schon, genau, es war auch absolut richtig, ich sag ja auch gar nicht, dass Terzic dich vercoacht hat. Ich sehe absolut den Plan und es ist aufgegangen.
Ja, ich denke mal, es geht eigentlich nur darum zu sagen, dass wir durchaus noch Gelegenheit gehabt hätten, sie wirklich abzusägen. Mit einem bisschen einer anderen
Ja.
Fitness.
Aber, ja. Ja, ja, wobei, ich glaube, die Leistung, die Laufleistung und das alles, das hat richtig geschlaucht. Also ja, ich hatte auch das Gefühl, als die Spieler nachher mit Abpfiff zum Block gelaufen sind.
Oh, da waren sie schnell.
Mit Schneckentempo, ne? Nein, im Fernsehen sah es aus, also mit dem Schneckentempo. Also die sind zwar gesprintet, aber das war da wirklich kein richtiges Tempo mehr hinter. Die waren einfach platt. Also wirklich.
Ja, das muss Jens uns jetzt wieder erzählen. Wie schnell waren
dann
sie da?
Dann hatte ich das Fernsehen getäuscht. Aber lasst uns kurz noch bevor wir dazu kommen, weil das war ja tatsächlich auch noch so ein bisschen das Highlight hinten raus, noch kurz über Sportliche sprechen. Vielen Dank an unseren Top-Winterneuzugang Aluminium. Das war eine herausragende Leistung.
Trikot mit Aluminium für nächste Saison auf jeden Fall am Start.
Nee, war schon, also irgendwann kam halt für mich mental so
der Punkt. Der war wirklich der 12. Mann, ne? Also mit der kann man ja auch direkt ein Trikot flocken, 12 und dann Aluminium einfach. Das passt ja so heftig. Nehmen wir
mit einer Wembley dann, ja. Aber dadurch kam für mich irgendwann mental dieser Moment. Ich sprach ja eingangs in der Anmoderation von 1997 und irgendwann kam dieser Moment, wo ich dachte, okay, das hier wird jetzt auch einfach 97. Wenn wir den Ball von der Linie kratzen, die schießen keins mehr. Irgendwann kam bei mir so im Kopf, so ich weiß nicht, 80., 82. 80. war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, die machen Druck, aber das wird nichts mehr. Also ich wurde nicht ruhig, keine Sorge, ich war nicht entspannt, aber es war so ein bisschen das Gefühl, die Gewissheit, okay, ich glaube, der Fußballgott will auch einfach jetzt, dass wir hier heute gewinnen, dass PSG kein Tor mehr schießt, weil wenn die eins gemacht hätten, dann wäre es richtig unangenehm geworden. Ja, dieses Stadion wäre nochmal richtig explodiert und wir kennen das alle aus dem Westfalenstadion. Ich glaube, es wäre im Prinzenpark gestern nicht anders gelaufen, wenn die da die Chance gehabt hätten, nur noch ein Tor bis zum Ausgleich und dann nur noch ein Tor bis zum Weiterkommen und so. Und ich bin sehr froh, dass es nicht passiert ist, weil das wäre ungemütlich geworden und dann hätten wir noch mehr leiden müssen, als wir so schon leiden mussten. Aber irgendwann kam bei mir, okay, wenn wirklich jeder an die Latte geht oder der Kobel den noch so ein bisschen an die Latte fälscht und immer noch irgendwie was dazwischen kommt, die schießen heute keins mehr. Und dann war dann auch wieder der Glaube da bei mir und ja, dann war es auch wieder okay. Und irgendwann, also es war trotzdem, ich habe, glaube ich, während der Nachspielzeit durchgehend auf meine Armbanduhr geguckt, weil einfach so, okay, jetzt noch eine Minute 30, jetzt noch. Das Lustige war, als wir nachher am Bus standen, holte dann ein Bekannter sein Handy raus und sagte, ich habe mir auch zur Nachspielzeit einen Timer gestellt. Er läuft jetzt seit, genau einer Stunde.
Ich mach das tatsächlich auch immer, habe mir das angewöhnt und ich vergesse den auch immer auszumachen und merke es dann irgendwann im Zug oder so, dass der noch läuft. Im Stadion ist es auch unerträglich, weil die Stadionuhren laufen nicht weiter. Und das finde ich auch manchmal ein bisschen... Naja, gut.
Ja gut, aber auf der anderen Seite würdest du die Hütte richtig anzünden, wenn der Schiri ja dann entscheiden darf, dass er aufgrund irgendwelcher Verzögerungen in der Nachspielzeit noch ein bisschen auf die Nachspielzeit draufgibt. Und ich will uns nicht sehen, wenn, keine Ahnung, 5 Minuten Nachspielzeit angesetzt sind und auf einmal läuft es in die 6. Minute, dann brennt die Hütte. Also es ist schon nicht dumm, das nicht zu machen. Ich habe heute irgendwann einen PSG-Fan gehört, der etwas gesagt hat, das uns ja auch nicht unbekannt ist. Wir hätten noch 4 Stunden spielen können und wir hätten kein Tor geschossen. Also so hat sich das auf der anderen Seite angefühlt. Deswegen war es dann gegen Ende wahrscheinlich auch etwas ruhiger, weil ihnen irgendwann klar war, heute geht nichts mehr.
Ich möchte an der Stelle, wo wir gerade das Thema Schiri kurz angesprochen wurde, auch nochmal kurz einmal den Schiedsrichter loben. Ich muss jetzt tatsächlich nachgucken, ich kenne mich mit den italienischen Schiedsrichtern nicht aus. Daniele Orsato hat gepfiffen.
Daniele.
Habe ich gesagt Daniele?
Ich habe Daniele verstanden, okay.
Nein, Daniele. Der hat das sehr gut gemacht. Eine sehr ruhige Art, sehr gut solide gepfiffen. Er hatte echt die Sache mit Hummels da an der Strafraumkante da mit dem letzten Grashalm Dembélé umgehauen. Also der hat das ruhig weggepfiffen und habe auch danach Kommentare gelesen. Ich kenne mich ja auch mit internationalen Schiedsrichtern nicht aus. Italien, keine Ahnung. Es haben aber viele gesagt, dass der wohl auch so in Italien sehr gut ist. Und der geht ja jetzt nach der EM auch in Schiedsrichterruhestand. Und damit wird wohl wieder einer der etwas besseren Schiedsrichter uns verloren gehen, weil wir hatten da ja in der Champions League auch schon echt ein paar Pfeifen.
Sahnestückchen.
Kurze Frage Richtung Fernsehbilder. Hakimi rot oder nicht rot? als er Schlotterbeck.
Ja.
Also es sah aus dem Block tatsächlich so aus, als hätte er eben mit Anlauf das Knie in den Rücken gestoßen.
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Also er war, sagen wir es so, er war mit Gelb gut bedient. So, aber es war keine klare rote Karte, wo jetzt auch der VAR irgendwie was hätte machen müssen oder so. Auf der anderen Seite hätte er da rot gegeben. Hätte ich fast wieder gedacht, dass der VAR eingreifen würde und es zurück, also dass da zurückgenommen wird.
Der Ball war nicht im Spiel, warum soll er da nicht? Also.
Ja, weil man kann es so interpretieren, dass Hakimi angerannt kommt und nicht mehr rechtzeitig bremsen kann.
Ja, aber du meinst, das, hat er nicht vor Strafe, ne?
Nein, aber er hat im Grunde, in dem Moment hat er wirklich glaube ich kurz einmal die Nerven verloren. Also das kann man ja, auch.
Was man sich auch vorstellen kann.
Und Dembélé hat ja Dingens auf die Seitenlinie geschubst, oder Schlotterbeck war das, glaube ich, runtergeschubst, und dann ist Hakimi ja angerauscht und ihm dann sozusagen ein bisschen in den Rücken gerannt. Und das sah schon, im ersten Moment dachte ich auch, hui, jetzt geht's aber los. Und ja, in Zeitlupe, dies, das, keine Ahnung, das 50. Bild.
Deshalb sage ich ja, live aus dem Block sah es so aus, als hätte Hakimi
Schlotterbeck auch gedacht. Ich hab im ersten Moment auch gedacht, dass es jetzt richtig knallt und dass es jetzt die erste Rote gibt, aber dem war nicht so. Und dann auch mit Wiederholungen sah es dann auch alles ein bisschen weniger dramatisch aus. Schlotterbeck hat da natürlich auch was von gemacht, zu Recht, weil er hat echt noch was abbekommen. Es war jetzt nicht so, dass er dann den sterbenden Schwan gegeben hat, aber ja. Es war auch ein bisschen.
Sagst du, Verletzungsrisiko auf der Box später war höher?
Auf jeden Fall, wo er sich da langlegt.
Genau. Ja, dann lass uns doch über später sprechen, weil ich glaube, über Spiel, ja, Aluminium.
Genau, wir haben Aluminium-Treffer
in einem Spiel.
Ja,
herausragende Abwehrleistung. Kylian Mbappé befindet sich immer noch in der Hosentasche von Julian Riasson.
Ja. Und dann kam der Abpfiff, und jetzt möchte ich gerne nochmal von Jens einen Eindruck, als der Abpfiff kam, was ist passiert? Also ich habe die Bilder gesehen, Nina hat es vielleicht im Radio gehört. Wir können uns das vorstellen, aber nimm uns doch einfach mal mit.
Ich habe mir gedacht, boah, es wäre ganz cool, wenn die Spieler jetzt nicht erst das übliche Abklatschen machen und sowas, und so kam es halt auch. Also mein Eindruck war nicht, dass die locker zum Gästeblock gejoggt sind, sondern die sind, und das habe ich jetzt tatsächlich
auch bei Twitter. Das habe ich auch nicht gesagt, ich sage, die haben versucht, so schnell wie möglich zum Block zu kommen, aber sie konnten einfach nicht mehr, das wollte ich nur damit sagen. Also
sie konnten, also es sah schon so aus, als seien die wirklich zielstrebig, und allen voran Marcel Sabitzer, und mit dem habe ich ja tatsächlich nach dem Atletico-Spiel, nach dem Rückspiel habe ich ja schon gesagt, ich habe den noch nie so emotional gesehen, und das hat sich jetzt hier fortgeführt. Ich glaube, der ist so ein bisschen angekommen in den letzten Wochen und hat so ein bisschen diese Verbindung dann aufleben lassen und wahrgemacht. Und der ist halt losgesprintet und alle hinterher. Ja, es gab dann sicherlich, ich weiß nicht, Marzen, der war, glaube ich, einfach platt. Der kam ein bisschen hinterher gejoggt oder wie auch immer. Aber die ersten zwei, drei Spieler, die sind wirklich im Volltempo an dem Block. Und auch da möchte ich nochmal den Instagram-Account von Prime Video hervorheben, weil da gibt's, glaube ich, ein Video, das quasi ungeschnitten genau diese Szenen nochmal anderthalb Minuten zeigt, und das hat vielleicht heute nochmal für ein, zwei Tränchen bei mir gesorgt, als ich mir das angeguckt habe, weil es halt schon alles in allem sehr geile Szenen waren, und ich glaube, dass das sind die Szenen, für die du zum Fußball gehst, und das sind auch die Szenen, die Borussia Dortmund jetzt nicht von allen Mannschaften auf der Welt unterscheidet, aber von so Clubs wie PSG oder Real Madrid oder sowas. Also, dass bei uns sowas noch passieren kann und dass Fans und Spieler da dann auch auf Tuchfühlung gehen. Was gut, bei Real Madrid hat es Bellingham vor ein paar Wochen mal gemacht, aber allgemein, glaube ich, wäre das in den größeren Clubs eher selten der Fall, dass die Spieler so schnell und so zielstrebig in die Kurve kommen. Und das fand ich wirklich auch ein Signal, dass sie nicht... Sie hatten ja noch, nach dem Spiel waren sie zum Beispiel noch es gab so einen Sitzplatzblock für BVB Mitbringsel, in Anführungsstrichen, auf der Gegentribüne quasi. Da sind sie nach dem Spiel nochmal hin, aber der erste Gang und der erste Sprint war vor die Kurve, und genauso soll es sein. Genauso würde ich mir das wünschen, und ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass ein, zwei von denen einfach die ganzen Scheiß-Fotografen da wegboxen, die sich irgendwann zwischen Fans und Mannschaft gequetscht haben, um bloß Fotos aus der Nahaufnahme zu machen. Ach, schade, aber ja. Es war ganz geil, und fand auch schön, dass so ein paar Jungs von uns dann über den Zaun hüpfen konnten, ohne dass es große Probleme gab, sondern einfach vorne an so eine Absperrung gegangen sind und sich alle in den Arm genommen haben. Und was danach noch passiert ist, also es gibt dieses eine Foto von Marco Reus, im Block mit erhobenem Arm und keine Ahnung, dass ich, also wenn wir das Ding gewinnen, ich werde mir dieses Foto auf Glas ausdrucken und irgendwo hinpacken, weil dieses Foto ist einfach alles. Es ist, ich muss, um die ganze Jugendlinge auszupacken, wie hart schiebt das und keine Ahnung, es ist einfach, das ist einfach das Foto. Und es ist auch so geil, weil es gibt buchstäblich genau eine Person auf dem Foto, die ein Handy in der Hand hat. Und ich habe inzwischen erfahren, warum, weil die Person in dem Fall Videocall mit ihrem Kind gemacht hat. Und das Kind hat quasi Marco Reus aus nächster Nähe gesehen. Alle anderen haben auch einfach gelebt und gefreut und ach, es ist großartig. Und dann hat hinten raus Marco Reus noch Borussia Dortmund international angestimmt.
Okay. Dann komme ich mit dem Tiefpunkt danach.
Ja, gerne, gerne. Oder meinst du, der Tiefpunkt ist, dass Niklas Füllkrug den Text nicht kann?
Das ist der Gag. Nee, was ich echt gruselig fand, Nico Schlotterbeck hatte sich an irgendeinem Punkt mal auf den Boden gehockt. Ach so, und
ja.
Dann lief, glaube ich, auch ein Tränchen. Und ich fand das in diesem Video so grausam, dass halt dann zu sehen war, wie sie mit ihren Objektiven vor ihm hingen, um ihn zu fotografieren, wo ich so gedacht habe, oh Leute, lass ihn doch, Mann. Weißt du, da muss auch keiner irgendwen wegschubsen, da kann man auch mal ein bisschen ja selber Abstand halten. So einfach aus Anstand. Auch wenn es bestimmt ein tolles Bild ist, aber muss halt nicht sein. Ja. Und dann, ja, Marco Reus ist tatsächlich auch mein Highlight. Auch wie er dann anfängt zu hopsen und wie er halt auch mal richtig aus sich rausgeht. Ne? Also wir haben ja schon oft drüber gesprochen und es sind auch schon ganze Artikel darüber geschrieben worden, die emotionale Bindung ist. Aber da hat es halt richtig, ne? So vor allen Dingen diese Armbewegung beim Scheißegal. Ich habe halt auch einfach nur geheult. Ja.
Yo.
Und Yannick lacht mich dafür aus.
Nein. Ich habe mir das auch noch heute im Laufe des Tages, Social Media hat, wie Jens gesagt, hat schon heute auch mich im Tag begleitet. Die Arbeit war da und sie ist auch immer noch da. Und ich war viel auch, weil ich mich auch immer wieder, kleiner Insta-Sucht, die ich auch immer wieder bei Instagram wiedergefunden habe, aber ich konnte mich auch nicht satt sehen an den Sachen. Auch Marco Reus ist natürlich ein Traum. Ne? Also wenn das wirklich klappen sollte, dann ist das ein so ein märchenkitschiger, kannst du kein Buch schreiben, da würde jeder sagen, pack mal ein bisschen, pack mal ein bisschen Kitsch ein, mach mal ein bisschen realistischer. Weil das glaubt doch kein Mensch, wenn das klappen sollte. Wir müssen ja noch ein Spiel, beziehungsweise wir haben jetzt noch zwei Bundesligaspiele. Ja. Aber wir müssen ja noch eins.
Und, aber lass uns doch tatsächlich über, also vielleicht sprechen wir nochmal ausführlicher über Wembley an sich, dann in einer anderen Ausgabe.
Ja, machen wir
gerne. Und jetzt tatsächlich über, nur kurz, über die zwei, drei Wochen bis dahin sprechen. Und also erste Frage, wen hättet ihr denn jetzt gerne, wenn wir uns heute Abend...
Real.
Lass mich doch die Frage wenigstens zu Ende formulieren.
Real.
Wenn wir uns jetzt ansehen, dass in ungefähr 2 Minuten Anpfiff beim zweiten Halbfinale ist, Real Madrid
spielt zu Hause gegen den FC Bayern. Genau. Ja.
Und es ist jetzt 2-2. Warum?
Oh Mann, ey. Also ich habe echt keinen Bock, weil erstmal gibt mir Real deutlich, deutlich mehr internationalen Flair, weil Bayern siehst du halt zweimal im Jahr irgendwie und ist kein besonderes Spiel. Real ist jetzt auch nicht so, dass das ein Jahrzehntspiel wird, aber es gibt mir einfach viel mehr internationalen Flair, hat viel mehr so Champions League Charakter. Bayern mit Dortmund ist halt DFB-Pokalfinale, so, muss ich auch nicht haben. Und weiß ich nicht. Und wir haben heute auch in der Redaktion haben einige geschrieben, ja, ich will auch nicht Bayern-Fans jubeln sehen und sowas. Ja, wir fahren da ja nicht hin, um zu verlieren, ist auch richtig. Aber auf der anderen Seite irgendwie weiß ich nicht, nervt mich, gibt mir nichts. Und ich will das eigentlich in Deutschland, dass wir die einzige Mannschaft sind, die da im Finale steht. Ich will, dass wir in Deutschland was Besonderes sind. Und ich will Real. Und ich glaube, da sind die allermeisten BVB-Fans d'accord, würde ich sagen. Oder wollt ihr jetzt unbedingt die Bazis in Wembley schlagen?
Es geht mir komplett am Arsch vorbei. Es ist mir scheißegal, ob Real oder Bayern. Wer auch immer da steht, muss geschlagen werden. und wird geschlagen und fertig.
Das steht ja außer Frage.
So, von daher.
Leider nicht. Janik, leider steht das nicht außer Frage. Was das ist das Schöne am Fußball, wir wissen nicht, wie es ausgeht.
Natürlich nicht,
ja,
aber...
dass wir gewinnen, also, ja...
Wenn ich nicht dran glauben natürlich. Würde, bräuchte ich mir nicht hinfahren.
Ja, genau, also, genau, aber...
Also,
natürlich ist die Chance 50-50.
Ich weiß, oder ich verstehe, wo dein Gedanke herkommt. Das ist mir aber tatsächlich... Also, es ist ein bisschen wurscht, welche Scheiße es am Ende wird, falls es Scheiße wird, und es ist auch egal, welche coole Geschichte dahinter steht, wenn's cool wird. Also ich sag mal, in Anführungsstrichen Revanche für 2013, beziehungsweise halt den einzig möglichen Titel wegschnappen, ist okay. Und auf der anderen Seite Bellingham, ja Hase, bist ja für die Champions League nach Madrid, ne? Alles klar. Kannst gerne nochmal in Dortmund vorbeikommen und dir den Pokal angucken. Kann ich genauso gut mit. Also von daher, ich nehme, was kommt.
Ich sag mal so, ich glaube, gegen die Bayern zu gewinnen wäre ein Stückchen süßer, aber gegen die Bayern zu verlieren wäre auch ein Stückchen saurer. So, und das ist halt die, also es gibt natürlich Argumente für, ne, die Geschichte von Wembley zu Ende zu erzählen, im Sinne von, okay, jetzt beim zweiten Anlauf schlagen wir dann auch wieder die Bayern. Ja, umgekehrt verstehe ich total Janiks Argument, und ich glaube, das ist auch das, was ich fühle. Es ist halt mehr Champions League, wenn es nicht schon wieder gegen die Bayern geht. 2013 war das was anderes. 2013 war Dortmund gegen Bayern auch einfach die Rivalität im europäischen Fußball. Da haben wir sie 2012 und 2011, und da hatten wir sie, entschuldige den Ausdruck, an den Eiern. Wir haben sie 5-mal in Folge geschlagen bis zum Pokalfinale 2012. Dann haben wir 2013 2-mal unentschieden gegen sie gespielt in der Liga. So. Und dann, es war halt einfach, okay, hier treffen die zwei sportlich besten Mannschaften dieses Kontinents aufeinander. Und dieses Jahr wäre es halt, wenn es doof läuft, der 4. gegen den 5. in der Bundesliga im Champions-League-Finale.
Ja, und das hat halt so DFB-Pokal-Vibes für mich, genau. Einfach so.
Ganz so tief können die Bayern, glaube ich, auch nicht mehr sinken dieses Jahr, aber so in etwa fühlt sich das an, und daher verstehe ich total, dass es real ist. Andererseits würde diese Geschichte, Marco Reus' erste Saison endet mit dem Spiel in Wembley und er verliert, und dann Marco Reus' letzte Saison beim BVB endet mit dem Spiel in Wembley und diesmal gewinnt er, wäre natürlich noch ein bisschen runder, wenn es wieder die Bayern wären. Und deshalb am Ende des Tages, und das habe ich auch gestern und vorgestern und wann auch immer, wenn es darum ging, schon gesagt, ist mir aber tatsächlich auch egal, wen wir da schlagen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, um diesen Pokal zu gewinnen, denn darum geht's. Borussia Dortmund fährt nach Wembley nicht, um X oder Y zu schlagen, sondern um den Henkelpott nach Dortmund zu holen, und dann müssen wir jeden schlagen, wir müssen jeden schlagen können, und dann ist mir auch egal, wen wir da schlagen. Hauptsache, wir tun's.
Ja. Punkt.
So, Anschlussfrage noch, weil du es eben ansprachst, Yannick. Was machen wir denn jetzt mit den letzten beiden Wochen Bundesliga? U17 spielen lassen?
Nee, ich würde einen gesunden Mix machen, ähnlich wie gegen Augsburg. Mehrheitlich.
Augsburg war ein gesunder Mix mit 10 Startwechseln.
Nein, lass mich.
Startelfwechseln, so rum.
Ja, Kobel hat gespielt. Ja, das war ja, für mich ein gesunder Mix. Das war für mich ein gesunder Mix.
Das war der gesunde Teil in dem Mix. Ja.
Nein, also viele Reservespieler sollen auch spielen. Wichtig ist halt, Verletzungsrisiko absolut minimieren. Also, dass jetzt nicht uns da der Sabitzer irgendwie noch die Kreuzbänder durchknallt irgendwie oder so eine Scheiße. Oder Reus. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Von daher schonen, aber auch die Spiele seriös machen, dass man im Rhythmus bleibt. Und eben damit auch die Jungs, die dann in der Startelf stehen werden in London, im Rhythmus bleiben. Ne? Also die müssen halt auch spielen. Und wenn sie nur eingewechselt werden, wie gegen Augsburg, war ja auch okay, aber da hast du halt immer nur 5. Gut, machst du 5 die eine Woche, 5 die andere. Ich bin da, aber ich möchte trotzdem beide Spiele noch gewinnen. Also wichtig ist es nicht, aber ich will trotzdem beide Spiele gewinnen.
Natürlich.
Ich glaube, Augsburg hat auch deshalb so gut funktioniert, weil wir dadurch im Rhythmus geblieben sind, b, den Reservespielern das Gefühl gegeben haben, dass sie einen wichtigen Teil leisten können und nah dran sind, und c, ja, auch Selbstbewusstsein einfach getankt haben mit dem 5-1. Das, ja, war ja ein geiles Spiel, ein toller Nachmittag.
Nicht zu vergessen, du hast unter Umständen 120 Minuten, ne? Also Eben. Ich finde es total sinnvoll, nicht jetzt drauf zu gehen, hier erste Elf schon oder irgendwas und nur gucken, dass die im Rhythmus bleiben. Es schadet überhaupt nicht. Wie Jens gerade sagte, Augsburg hat richtig Bock gemacht. Augsburg hat jedem gezeigt, dass er doch Teil ist. Und wenn man das gesehen hat auf Social Media, dass zum Beispiel Matteo Morey, der ja gar nicht gemeldet ist für die Champions League, aber halt auch voll drin ist, voll mitgeht, sich genauso darüber freut. Also ich glaube, das ist das, was dich in dem Moment erfolgreich machen kann. Wir hatten ursprünglich mal gesagt, wir wollten auch übers Hinspiel sprechen. Ich frage mal ganz vorsichtig.
Ja, irgendwie. Also machen wir dann vielleicht in der nächsten Ausgabe.
Dann nur ganz kurzer Einwurf.
Das hätte doch jetzt niemand gemerkt.
Ja, Entschuldigung. Scheiß Petze, ich stelle mich gleich in die Ecke. Ich habe heute Carragher drüber reden hören, deshalb fiel mir das jetzt ein, dass er gesagt hat, das gewinnt halt nicht immer das bessere Team. Also in den letzten Jahren waren Bla und Blub die besten Teams und geworden sind's, weiß ich nicht. Ich habe es halt nur so nebenbei irgendwo beim Autofahren gehört, und das wäre für mich halt jetzt echt key in den beiden Spielen, in den Wochen bis dahin, dass wir uns einfach das erhalten, ne? Den Team Spirit. Ich bin auch total davon hingerissen, dass das wieder gefeiert wurde. Ich habe echt oft bei uns das Gefühl gehabt, dass wir, ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber nach einem Sieg so fokussiert waren aufs nächste Spiel. Ich weiß, dass das alle x Tage und du hast eigentlich gar keine Wahl, aber es ist halt, ich finde das so wichtig, dass man einen Sieg auch wirklich feiert, weil was habe ich sonst davon? Also ja, ne, 3 Punkte und Runde weiter und was weiß ich nicht was, aber so diesen Feierteil, dass man den halt echt nicht vernachlässigt, und das hat mich jetzt bei beiden PSG-Spielen unfassbar gefreut. Und auch bei Atletico hattest du ja die Bilder, dass du halt echt gemerkt hast, okay, sie gehen halt aus sich raus, und Jens oder Yannick, Entschuldigung, jetzt habe ich mal ein Namensproblem, irgendwer hat ja auch gerade Marcel Sabitzer nochmal angesprochen, wo du halt auch merkst, der taut auf, und das, ja, ist für mich einfach so Teil des Ganzen und so ein wichtiger Punkt dabei, dass ich mir halt echt wünschen würde, dass wir einfach ja diesen Spirit jetzt weiter mitnehmen. Also erst mit nach Mainz, und dann, ich meine, beim Heimspiel müssen wir uns keine Mühe geben, das emotional aufzuladen. Das ist das letzte Spiel von Marco Reus. Das wird sowieso, ja. Und,
nein, das vorletzte.
Darmstadt ist das letzte.
Das letzte.
Ja, das ist ja das Heimspiel, aber das letzte ist in Wembley.
Ach so, ja.
Das letzte Heimspiel von Marco Reus. Also ich wollte sagen, das letzte Spiel von Marco Reus im Westfalenstadion.
Ah, Entschuldigung.
Alles gut.
Die ungeduldigen Herren hier sind wieder...
Er hat ja recht, mich zu korrigieren, aber ich hatte tatsächlich das, ich hatte erst überlegt, ob ich Heimspiel sagen soll, und habe mich dann umentschieden und habe gedacht, nee, sag im Westfalenstadion.
Da war ich zu ungeduldig.
Alles gut. Auf jeden Fall, das wird sowieso abgehen. Das könnte deswegen auch schief gehen ein bisschen, ne? Weil wir kennen uns, ne? Wenn es so ganz, ganz, ganz romantisch wird. Aber ja, da hätte ich halt echt Bock drauf. Einfach jetzt mit diesem Gefühl noch 3 Wochen weiterschwimmen. Und auch wenn das nicht ganz rund läuft, also ich will es mir gerade einfach nicht mehr vermiesen lassen. Ich finde das so unfassbar geil. Ich habe ich spinne mir Sachen in meinem Kopf zusammen, das kann ich nicht laut aussprechen, sonst kommt noch irgendwer und sagt so, da hätten wir eine Einweisung für Sie. Aber das sind Sachen, die da jetzt irgendwie, also die Sterne, die da in Reihe stehen, die finde ich schon echt besonders. Was jetzt gerade alles zusammenkommt. Und das ist geil. Und das soll es jetzt bitte auch noch ein paar Tage sein.
Es wäre schade, wenn es wie 2013 läuft, als wir dann das letzte Bundesligaspiel noch verloren haben. Und ne, also einfach jetzt im Flow bleiben, die Laune oben halten, das Selbstbewusstsein oben halten. Weil egal, wer da jetzt kommt, ich habe das Gefühl, Janik guckt es auch schon nebenher, es wird ein schweres Spiel.
Bitte? In Wembley. Und, nein, ich höre euch dabei sehr gut zu.
Ja, nein, wir wollen jetzt das auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ist ja schließlich auch eine Kurzausgabe und wir sind schon seit über einer Stunde dran. Das planen
ich
wir
weiß
ja
noch, als ich damals Zuhörer war und ihr gesagt habt, auf den Punkt immer so 30 Minuten. Naja, da fing das an.
Ja, dann machen wir doch jetzt einfach einen Punkt an der Stelle. Wir sprechen sicherlich nochmal, vielleicht, wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne in die Kommentare bei YouTube im BVB-Forum oder auch auf Twitter oder X oder wie auch immer man das jetzt heutzutage nennen muss, dieses von einem Rechtsradikalen geführte Social-Media-Network, ob und wo und wie, inwiefern wir noch über vergangene Spiele sprechen sollen, denn das Heimspiel haben wir so ein bisschen unterschlagen jetzt, das hat Nina vollkommen richtig beobachtet, aber es passiert auch einfach zu viel beim BVB dieser Tage und wir sind eigentlich schon glücklich, dass wir euch so regelmäßig mit Content versorgen können. Apropos Content, geht auf schwarzgelb.de, da findet ihr wunderschöne Artikel zu allem, was rund um den BVB passiert. BVB-forum.de ist das größte BVB-Fanforum in Deutschland mit mehr als 10.000 angemeldeten Nutzern. Ihr findet uns bei x.com/aufohren. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, bei iTunes, nee, es ist das gleiche. Bei allen Podcast-Klanganbietern, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir sind auch bei Spotify. Ihr seht uns bei YouTube. Also ihr seht uns nicht, ihr hört uns nur. Das mit dem Sehen ist heute in meinem Fall auf jeden Fall ein bisschen besser, aber ich bin noch ganz schön zerstört. Ja, und wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über eure Geschichten, über ja, das, was ihr zu erzählen habt, liebend gerne. Und wir machen sicherlich in der Sommerpause auch nochmal eine Folge, wo wir uns unterhalten und wo wir ein paar eurer Fragen beantworten. Und bis dahin gibt es bei uns jetzt Vorfreude auf Wembley. Dazu noch sei noch gesagt, die Bewerbungsfrist für Tickets für Wembley läuft noch bis Sonntag. Teilnehmen dürfen Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder, die sich vor dem 1. Januar 2024 angemeldet haben. Ja, und da drücke ich euch allen bedingt die Daumen, denn ich brauche auch Karten. Aber ich freue mich natürlich über jeden Borussen, der auch so in London ist. Und dahingehend finde ich Wembley als Finalort eigentlich ganz angenehm, weil ich glaube, da kann man die Stadt auch einfach voll machen und die Leute. Also ich glaube, wenn es jetzt, weiß ich nicht, Istanbul oder so gewesen wäre, dann wären die Leute nicht so gerne dahin gefahren mit dem Hintergedanken, okay, wenn ich kein Ticket habe, was mache ich dann? Ich glaube, da ist London relativ dankbar als Ort. Also kommt gerne alle nach London und wir tauchen diese Stadt in Schwarz-Gelb. Das war 2013 nämlich etwas, das ist hängen geblieben, auch bei mir. Also das Spiel und das Ergebnis, ja, aber der Tag vorher in London war einfach großartig. Und wo man überall wie viele Borussen getroffen und gesehen hat und das möchte ich jedem von euch da draußen einfach nur ans Herz legen und gönnen. Kommt nach London, es ist eine Atmosphäre, die, ja, Finalspiele des BVB sind immer wieder was Besonderes. So, ich glaube, damit hätten wir auch das Wichtigste für heute besprochen. Und dadurch bedanke ich mich bei der lieben Nina.
Sehr gerne, war schön zu hören.
Und bei dem schon leicht unaufmerksamen Janik.
Nein, ich bin ganz da.
Haben wir schon das erste Tor von Bellingham verpasst?
Nein, es steht noch 0-0.
Gut, dann lasse ich dich jetzt weiter.
Aber genau, danke fürs Zuhören und wir sehen uns in Wembley.
Spätestens. Gerne auch vorher noch in Mainz oder gegen Darmstadt. Und wir hören uns auch sicherlich vor Wembley nochmal. Da ist ja schließlich ein Wochenende Zeit, an dem wir keinen Fußball gucken müssen, an dem wir einfach drüber reden können. Das war's von uns. Das war's von ja, den Champions League-Finalisten 2024. Es ist immer noch ein bisschen unwirklich.
Aber geht runter wie Öl. Geil. Geht runter wie Öl.
Wunderbar. Ja.
Wir freuen uns drauf und wünschen euch bis dahin schöne Tage, gutes Wetter und her BVB.
Zuhörerzahl. Wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.